Herzlich willkommen zu Brighten the Future, den Zukunftspodcast mit Experten und so weiter und so fort, den Machern der Zukunft. Heute haben wir einen Gasthost hier, das ist der Stefan.
Ja, hallo.
Und den Henning Vöpel, den Professor Dr. Henning Vöpel.
Ja, ganz genau.
Vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Wie machen wir es? Wir fangen erstmal mit dem Gasthost an, weil einmal zur Erklärung. Der Frank ist jetzt gerade in Köln. Hallo Frank, ich hoffe, du hörst uns. Und deswegen haben wir immer mal neue Gasthosts dabei und wechseln da auch immer mal durch. Und heute ist einfach der Stefan mal am Start. Stefan, erzähl doch mal zwei, drei Worte zu dir.
Ja, ich will nicht am Stuhl sägen von Frank, sondern ich bin hier nur als Gasthost, wie ich es verstanden habe. Ja, ich bin, glaube ich, so ein bunter Hund in der maritimen Wirtschaft. Vielleicht kann ich was zum Podcast sagen. Mal ganz kurz.
Du machst auch einen Podcast?
Genau, ich mache auch einen Podcast.
Ein Podcast.
Und den nenne ich Podcast. Was für ein Wortspiel.
Wie Hafen dann.
Genau, also da, wo wir maritime Themen behandeln wollen. Insofern ist das jetzt mal eine gute Übung für mich, hier mal mitzumachen. Und der Druck steigt jetzt auch, weil dann muss der jetzt auch schnell online
gehen. Jetzt musst du liefern. Wann geht das Ding online?
Ja, wann geht dein Ding online? Jetzt muss ich ja Gas geben.
Montag.
Okay. Habe ich am Wochenende viel zu tun.
Ja, okay, wir geben dir zwei Wochen. Ist das in Ordnung?
Ja, okay, super. Damit kann ich um.
Sonst noch zwei Worte? Was machst du sonst so?
Ja, sonst, ich bin auch im Maritimen Cluster Norddeutschland aktiv. Und sonst arbeite ich bei Identic Solutions und bin da für den Bereich Ports and Terminals zuständig, hier in Hamburg.
Super. So, Henning.
Soll ich was sagen?
Erzähl mal was zu dir.
Ja.
Hamburger Weltwirtschaftsinstitut, du Professor, leitest das Ding.
Das leite ich, genau. Seit 1,5 Jahren. Macht Spaß, ist stressig. Auch Termine wie heute sind natürlich, gehören dazu. Sind weniger stressig, hoffentlich.
Kommt noch.
Genau. Ja, wir machen Wirtschaftsforschung, versuchen tatsächlich aus der Grundlagenforschung Erkenntnisse in die Wirtschaft, in die Wirtschaftspolitik zu transferieren. Mhm. Versuchen auch für den Standort die Funktion im Bereich Wissenstransfer, Technologietransfer zu erfüllen. Haben verschiedene Partner in der Politik, in der Wirtschaft und das ist das, was wir machen und macht im Großen und Ganzen sehr viel Spaß.
Okay, und wie funktioniert das? Also macht ihr Studien im Auftrag oder erstellt ihr selber Studien? Also wie muss man sich die Rolle vorstellen? Also
wir sind privat finanziert, das heißt, wir haben Partner und Auftraggeber, zum Teil aus Bundesministerien in Berlin, die Europäische Kommission erteilt uns Aufträge und aber auch private Unternehmen, Verbände aus den Behörden hier in Hamburg, also ein breites Portfolio eigentlich an Auftraggebern, auch an Themen, also Digitalisierung ist auch dabei natürlich, Demografie, Arbeitsmarkt, Migration, Konjunkturforschung, Konjunkturprognosen erstellen wir vierteljährlich und ein bunter Strauß an Aktivitäten und
das ist... Und die kommen dann zu euch und sagen, wir haben so eine Idee, könnt ihr da mal eine Studie drüber machen? Und,
genau.
Aber ihr habt dann noch mit Sprachrecht.
Wir sind unabhängig, das heißt, das sind Studien, erstmal Themen, die an uns herangetragen werden und dann versuchen wir das mit den Methoden, empirischen, theoretischen Methoden der Wirtschaftsforschung zu bearbeiten und sind da ergebnisoffen und machen, glaube ich, spannende Dinge. Also wir haben jetzt eine Studie gemacht zur Gründerszene in Hamburg, Innovationsstandort Hamburg, aber auch überregional natürlich für den Bund machen wir Dinge, also Mittelstand 4.0, Energiewende zum Beispiel und
Okay. Was ist denn dabei rausgekommen bei der Studie zu Gründungsstadt Hamburg?
Ja, das darf ich noch nicht sagen. Das darf ich noch nicht sagen, weil die noch nicht raus ist.
Hast du denn ein positives oder ein weniger
erfreuliches Ende? Eigentlich euch oder speziell dich fragen, weil du ja in diesem Ecosystem...
Ich bin total begeistert vom Ökosystem von Hamburg. Sicherlich sind da noch Stellschrauben,
die... Ja, ja.
Da geht immer mehr Luft. Also muss immer auch ein bisschen Luft nach oben lassen.
Mein Eindruck ist, dass wahrscheinlich viel mehr vorhanden ist am Standort, als man so gemeinhin weiß. Und gleichzeitig stelle ich natürlich auch fest, dass die Hamburger Wirtschaft eigentlich ja schon sehr traditionell ist, schon auch konservativ ist. Und dass so eine gespannte Erwartung eigentlich auch an die Gründer, an die Startup-Szene bestehen, aber noch das Milieu, so ein bisschen milieufremd noch. Das fremdet noch so ein bisschen, finde ich. weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber das ist nicht so ganz leicht. Also jeder Unternehmer sagt im Grunde, ja, Digitalisierung steht ganz oben auf der Agenda. Die zweite Frage ist dann, ja, wie mache ich das eigentlich? Programmiere ich eine App oder muss ich jetzt irgendwie online gehen? Das ist natürlich eigentlich Digitalisierung überhaupt nicht verstanden, aber das ist der erste Reflex und das zeigt eigentlich noch, dass der Standort, glaube ich, von der Mentalität, vom Kopf her noch eine ganze Menge tun muss, damit das wirklich auch in die Wirtschaft hineinkommt.
Habt ihr denn, vergleicht ihr euch auch mit anderen Standorten oder ist das dann, oder habt ihr in der Studie euch wirklich nur um Hamburg oder auf Hamburg konzentriert?
Also wir sind bundesweit aktiv, ja, und haben auch Auftraggeber, wie gesagt, auch in Brüssel und Berlin, aber natürlich ist unsere von der Genese her sind wir ein Hamburger Institut. Wir sind 1908 gegründet als übrigens erstes deutsches Wirtschaftsforschungsinstitut, damals von Kaufleuten, von Hamburger Kaufleuten gegründet. Hamburg war ja immer ein internationaler Wirtschaftsstandort und damals hatten wir eine sehr global offene Weltwirtschaft im Grunde und die Hamburger Kaufleute wollten wissen, wie die Weltwirtschaft funktioniert, wie man auch Profit rausschlagen kann. Und deshalb haben die sozusagen ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut, das hieß damals noch nicht so, aber heute heißt es so, gegründet, um eben sich um globale Fragen der Wirtschaft zu kümmern für den Standort.
Das klingt ja auch ganz gut.
Ja. Es klingt sehr traditionell, finde ich.
Hamburg als Tor zur Welt und dann seid ihr das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut.
Ja, ja. Also eigentlich hast du recht, eigentlich ist ein schöner Name, der auch ja nie, wie soll ich sagen, veraltet ist, weil es natürlich immer darum geht, die Zukunft irgendwie zu erforschen. Und der Podcast heißt ja auch, glaube ich, so ein bisschen so, oder? Ja. Geht um Zukunft und das tun wir tatsächlich. Und insofern ist es ein schöner, bezeichnender und guter Name, ja.
Mhm. Aber die Hamburger, die sind ja auch mal so ein bisschen understatement-mäßig unterwegs. Also was ich aus der Gründerszene kenne, aber ich kenne ja auch genauso den Mittelstand und die Konzerne, die ja grundsätzlich schon interessiert sind, sich auch mal gerne neue Sachen anschauen. Inzwischen, ne, also jetzt mit Pokémon Go und Virtual Reality und irgendwann, langsam hören sie doch zu, wenn irgendwie die Enkel und Kiddies die ganze Zeit damit durch die Gegend stolzieren, fast vor die Autos, vor die Hunde laufen damit. Mhm. Denen geht das ja nicht vorbei. Die sind bloß einfach vorsichtig, weil sie sehr richtig den Business Case noch nicht so richtig sehen. Auf der anderen Seite gehen die Gründer in Hamburg tendenziell auch erst nach draußen, wenn die auch ein bisschen Fleisch am Knochen haben.
Das ist aber, glaube ich, eine Hamburger Eigenart, oder? Das hilft ja auch, ich meine, die Zeiten sind natürlich disruptiv, auch für die oder gerade für die Wirtschaft. Das Hamburger Modell von Wirtschaft, das Hamburger Unternehmermodell ist ja eigentlich eher nachhaltig, so dieser ehrbare Kaufmann und so weiter und an die nächste Generation denken, dass Unternehmen sozusagen in guten Händen oder in guter Verfassung weiterreichen an die nächste Generation. Das hat ja etwas sehr im positiven Sinne etwas Nachhaltiges, etwas Träges vielleicht auch und insofern ist Hamburg, glaube ich, ein interessantes Ökosystem, um eben diese disruptiven Entwicklungen, die treffen gewissermaßen auf einen Standort, für den Nachhaltigkeit, Tradition unglaublich wichtig sind. Und insofern ist es, glaube ich, ein spannender Case auch der Digitalisierung, wie das in Hamburg vonstatten geht und ob es erfolgreich ist oder nicht. Vermag ich jetzt heute noch gar nicht zu sagen. Wir tun unseren Teil, um die Wichtigkeit, die Dringlichkeit des Themas auch in die Wirtschaft zu spielen, auch in die Politik. Ihr macht das ja sowieso auf andere Art und Weise, als wir das tun. Aber gemeinsam, glaube ich, kann man den Standort vielleicht ein bisschen von der Awareness her auf die neuen Entwicklungen hin trimmen.
Ich hatte heute Morgen ein spannendes Gespräch in der Bahn, ganz zufällig einen guten Bekannten von mir getroffen, der einen der größeren Coworking Spaces in Hamburg verantwortet, ich sage jetzt mal keine Namen, aber der meinte, ja, das irgendwie funktioniert Hamburg nicht so wie Berlin. Nee, es ist ja auch wirklich nicht so. Also wenn ich irgendwie Städte vergleichen müsste, so vom Ökosystem her, würde ich Hamburg am ehesten vielleicht mit München vergleichen. Die Münchner sind tendenziell auch ein bisschen so understatement-mäßig unterwegs. Und da ist oftmals auch, ja, also wenn da was ist, dann ist da richtig was. Ne? Berlin gibt es natürlich ein extremes Grundrauschen. Da gibt es super, super Sachen, die auch total fliegen und super skalieren können. Da kommen die ganzen internationalen Investoren drauf. Aber da hast du auch irgendwie jeden zweiten Fleischer, der sein eigenes Startup hat und ich mache jetzt eine App. Ja? Also das.
Aber das ist doch eigentlich an sich eine schöne Ursuppe sozusagen.
Genau, dadurch hast du auf solchen Coworking Spaces hast du wesentlich höheres Grundrauschen in Berlin, weil irgendwie jeder mal reinkommt und jeder halt mal sagt, oh, ich probiere mich mal aus. Ja. Ne? Weil das einfach viel stärker in der Kultur verankert ist.
Aber das finde ich gerade auch als Ökonom, muss ich sagen, dass das ja auch eine unglaubliche Chance ist, dass man das kreative Potenzial der Gesellschaft, auch der Stadtgesellschaft, auf einmal heben kann. Also man braucht jetzt irgendwie keine umständliche Unternehmensgründung mehr, dass man sich anmelden muss, sondern man hat eine Idee, die einem irgendwann kommt, und im Grunde spricht nichts dagegen, dass man eine Woche später daraus ein Geschäftsmodell gemacht hat. Also und meine Vision von Stadt, von Stadtgesellschaft ist, dass man gemeinsam an Fortschritt arbeitet und dass jede Idee ausprobiert werden kann, so, und das kreative Potenzial der Stadt, der gesamten Stadt gehoben werden kann. Und im Silicon Valley werden ja auch Patente freiwillig abgegeben. Das finde ich kurios.
Also Tesla meinst du jetzt?
Ja, also eigentlich würde man denken, so als Ökonom, ich habe ein Patent und das beute ich jetzt so aus, dass ich maximalen Profit daraus schlage und dieses Patent vor der Konkurrenz so lange wie möglich schützen möchte. Und der Reflex hier ist ein anderer. Wir entwickeln diese Idee gemeinsam fort. Und für Ökonomen ist es total, total überraschend. Aber das ist vielleicht eine neue Form auch des Wirtschaftens. Ich nenne das immer den technologischen Marxismus. Also wir haben gar nicht mehr den politischen Marxismus, der durch Umsturz zustande kommt, sondern wir haben jetzt eine Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, gewissermaßen von Ideen, von Daten, und arbeiten gemeinsam an Zukunft, an Fortschritt.
So. Du kannst Marxismus, ich traue mich nicht so richtig, mit Wirtschaftsprofessor da jetzt in die Tiefe zu gehen, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, das hat ja auch ein gewisses Kalkül, gerade mit den Massenmedien. Wenn jetzt ein Tesla sagt, ich lege unser Patent frei, dann ist medienwirksam auf der ganzen Welt. Oh, da ist der Elon, der hat gerade gesagt, sein Patent gibt er jetzt den großen Autofirmen, weil sie selber nicht geschissen kriegen. Das heißt, ne? Ja. Der steht natürlich als Guter da. Und natürlich, wenn klar. Die dann irgendwie nachziehen und mit den Tesla-Patenten irgendwas machen, dann kann der immer sagen, das sind unsere Patente.
Ja, ja, klar, das bisschen Marketing ist auch dabei, klar.
Das ist ein Riesenmarketinghebel am Ende des Tages. Ne? Ja. Und das ist dann ja vielleicht gerade das, wo dann vielleicht auch mal so die alte Wirtschaftstheorie so ein bisschen auch in Frage gestellt
wird.
Und zwar regelmäßig. Ne? Wenn ich jetzt so an so einen Porter denke oder so, da sind ja inzwischen doch ein paar mehr Variablen in dem Modell drin, oder?
Ja, also. So ist es, ja, genau. Und das muss man, glaube ich, lernen und verstehen auch, dass nicht nur die Technologie eine andere geworden ist, sondern dass eben darüber die Wirtschaft sich verändert. Und das Interessante daran finde ich eigentlich, dass wir für diese veränderte Wirtschaft eigentlich auch eine ganz andere Gesellschaft brauchen. Also changing environment, im Grunde changing capabilities. Also dass wir ganz andere Fähigkeiten in der Gesellschaft brauchen, um diese nun technologisch möglichen Geschäftsmodelle zu bedienen. So, ja. Und das finde ich das eigentlich Spannende, dass wir eine völlig neue Gesellschaft bekommen aufgrund eines technologischen Sprunges, nämlich dass wir auf einmal in der Lage sind, massenhaft Daten zu speichern und miteinander zu vernetzen. Das ist ja erstmal nur ein technologischer Fortschritt, aber dass der die gesamte Gesellschaft von der Mentalität, von der Kultur her so dramatisch, so radikal ändert. Das ist eben ganz faszinierend und kommt in der Wirtschaftsgeschichte nicht so häufig vor.
Das ist ja auch ein Thema des Bildungssystems. Also dass man sagt, ist das Bildungssystem eigentlich auch darauf eingestellt? Und wenn ich jetzt mal überlege, so zu meiner Zeit, da gab es gar nicht viele Möglichkeiten. Also irgendwie hatten wir immer Hauptschule, Realschule, Gymnasium, dann kamen irgendwann noch Gesamtschulen. Und dann war immer die Frage Lehre oder Studium. So. Und beim Studium, da gab es auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Da hat man gesagt, ich werde Ingenieur.
Oh, ich studiere BWL.
Richtig. oder noch Jura, hatte ich auch überlegt. Hatte ganz kurz überlegt, weil ich dachte, Mensch, hier mit dem... Mit dem Seegerichtshof, und irgendwie hat es ja auch einen maritimen Bezug. Aber das habe ich dann gelassen.
Was hast du letztlich gemacht?
BWL studiert.
Wow, oder? Ich sollte Physik studieren. Ich war auf dem technischen Gymnasium mit nur Typen.
Ja.
Also ein Mädel hatten wir dabei doch.
Ja.
Und das waren ja schon irgendwie auch 3 Jahre. Und dann danach Empfehlung. Also ich hatte noch meine, weiß ich nicht, 15 Punkte in Physik. Boah. Studier mal Physik.
Das hätte ich jetzt nicht
nochmal
gesagt.
Nochmal 7 Jahre mit Typen abhängen oder so.
Nee,
BWL, das ist gut. Das ist ja wie ein Schweizer Taschenmesser. Kannst du eigentlich immer
anrichten.
Man muss ja einfach nur gewillt sein zu lernen. Aber das ist ja genau, was Stefan eben meinte. Unser Bildungssystem ist ja ein relativ lineares. Und alle würden so ein bisschen über den gleichen Kamm gezogen. Okay, der kann kein Mathe, aber dafür super 10 Sprachen. Egal, deine 5 Mathe bleibt sitzen. So. Und das läuft ja irgendwie immer noch so. Also die ganze wird ja alles irgendwie auch verkürzt. Und damit die Leute immer schneller in den Arbeitsmarkt kommen, auf der anderen Seite aber auch hinten raus immer länger arbeiten. Klar, kann Sinn machen.
Aber da haben sich doch die Möglichkeiten auch dramatisch verbessert, oder? Ich meine, man ist doch jetzt in der Lage, auch diese etwas genormten, standardisierten Bildungskarrieren auch zu durchbrechen. Ich meine, die beruflichen Karrieren sind ja auch nicht mehr linear. Und im Grunde muss das Bildungssystem genau darauf eine Antwort finden. Also eben auch dieses lebenslange Lernen ist ja mittlerweile ein alter Hut, aber das tatsächlich umzusetzen, zu verstehen, dass Innovationszyklen sich dramatisch verkürzt haben und dass eben auch Strukturwandel permanent und beschleunigt stattfindet und eben auch Arbeitsplätze umdefiniert und vernichtet und so weiter. Das ist ja eine enorme Herausforderung an das Bildungssystem auch. Mhm. Und da neue Methoden und Modelle zu finden, ist, glaube ich, spannend.
Weißt du, wie sich Leute bei mir bewerben? Also die kreativste Bewerbung fand ich, die kam aus Pakistan von einem Entwickler, der unseren kompletten Web-Auftritt gehackt hat und hat da lauter kleine lustige Bildchen reingetan. Und hat gesagt, übrigens, ihr habt hier ein paar Sicherheitslücken auf eurer Homepage, bitte nicht ausprobieren, liebe Hacker, die zuhören. Ja. Aber war dann ganz lustig, offiziell auf unserer Homepage waren dann irgendwelche PNG-Bildchen oder irgendwelche GIFs, wo irgendwelche kleinen Kätzchen durch die Gegend gehüpft sind. Und dachten, okay, wäre schön, wenn du es zurückmachst, wir laden dich zum Bewerbungsgespräch ein, Skype, okay? Den haben wir dann tatsächlich auch geholt.
Okay.
Also das Studium hat überhaupt nicht anerkannt in Deutschland. Ja. Und, aber der konnte ganz offensichtlich unsere Sicherheitslücken finden. Also heißt, das war schon proof, dass er es konnte.
Ja.
Ich hatte auch mal in einer anderen Firma einen rangeholt, der hat angefangen und da wurde immer die Hälfte seines Gehaltes gefändet. So von Anfang an haben wir irgendwann mal nachgefragt, du, Herr XY, warum wird denn immer die Hälfte deines Gehaltes gefändet? Ja, ich bin ja so auf Bewährung. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe für irgendwelche großen Autokonzerne ganz, ganz viele Sachen bestellt, die gar nicht haben wollten. Also wirklich hunderttausende Euros, keine Ahnung. Und da war es wohl wirklich schon, dass da Richtmikrofone bei Mutti beim Kaffeekränzchen da am Wochenende an der Wand war. Der hatte irgendwie einen Realschulabschluss. Aber ein
unglaubliches. Aber das ist doch eigentlich toll. Und ich finde, das ist eine Chance auch für mehr Originalität und Persönlichkeit im Leben, in der Gesellschaft. Oder wie seht ihr das? Ich meine, viele meinen ja auch, Digitalisierung sei im Grunde die Vorbereitung zu einer völligen Gleichförmigkeit in der Gesellschaft. Ich neige eher zum Gegenteil. Ich finde, es ist eine Chance der Demokratisierung, der Individualisierung, und zwar gar nicht in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie seine Vorlieben oder Interessen auslebt, sondern es ist eine Form auch von Originalität und damit eben auch die eigenen Ideen einzuspeisen in eine kollektive Verarbeitung von Ideen, sozusagen gemeinsam an Fortschritt zu arbeiten. So, das finde ich eigentlich die Chance, aber vielleicht, da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen.
Das ist grundsätzlich, sehe ich als Zeitgeist-Thema.
Ja.
Also Digitalisierung ist ein Zeitgeist und momentan haben wir eher so zwei Silos. Einmal die es annehmen und die es halt bis möglichst zuletzt verweigern. Mhm. Dann gibt es irgendwo dann die Wechselwilligen, ne? Dann gibt es dann die Early Adapter und die Wechselwilligen, das können auch 80-jährige Leute, die irgendeine Firma gegründet haben, eigentlich satt sind, sein, aber die wollen einfach nur in die Hand genommen werden. Das heißt, das Thema Augenhöhe. Man muss die Leute irgendwie auf Augenhöhe holen, junge Gründer, ältere, erfolgreiche Unternehmen. Willst du das?
Ja, nee, sehe ich genauso. Also im Endeffekt, also wir haben auf der einen Seite ja nun auch extreme Veränderungen, so wie ich das jetzt sehe, dass man sagt, ich sehe es bei meinem Vater, also der hat gearbeitet und kurz vor der Rente hat er noch seinen Laptop bekommen. Und das war für ihn wirklich richtig schlimm. Ich glaube, die letzten zwei Jahre, die waren für ihn wie davor 38 Jahre. Oder so. Die waren wirklich, die zogen sich richtig hin, wie Kaugummi. Und er war es einfach auch nicht so gewohnt, dieses lebenslange Lernen zu haben. Also wir sind es ja gewohnt, auch ständig irgendwie neue Sachen wieder aufzugreifen, nicht irgendwo einmal was gelernt zu haben und das vielleicht immer zu wiederholen und immer das Gleiche zu lernen, vielleicht mal ein kleines Zusatzseminar, um ein bisschen den Horizont zu erweitern, das war's, sondern wir sind das eigentlich gewohnt, auch mal in neue Themen reinzustoßen, zu gucken, wo sind Synergien, was kann ich da mitnehmen. Auch dieses Benchmarking oder auch zu gucken, was lerne ich aus anderen Branchen, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, zu gucken, was kann ich da eigentlich rübernehmen. Das sind eigentlich so die wichtigen Sachen, so wie ich finde. Und das, ja, dann bist, wie du schon sagst eigentlich, Olli, da entweder ist man bereit dazu oder nicht. So für die anderen wird es schon schwierig, glaube ich, wenn man sich nur auf eine Sache so
verstärkt. Aber die Lust auf Veränderung ist, glaube ich, ist auch größer geworden, oder? Also ich weiß nicht, wie es mit uns ist, wenn wir 20 Jahre älter sind, ob wir nicht sagen, jetzt haben wir uns 40 Jahre oder 60 Jahre angepasst. Jetzt ist auch mal gut. Ich muss jetzt nicht jeden Scheiß darf ich sagen hier, ne? Mitmachen. Ja. sondern jetzt auch mal gut.
Ja, und, auch das.
Aber auch, jetzt finde ich heute so für ich bin jetzt 43 und ich glaube, verglichen mit anderen Generationen habe ich in meinem Alter vergleichsweise noch relativ viel Mut und Lust auf Veränderungen. Und das ist, glaube ich, auch schon ein Generationeneffekt.
Das ja, glaube ich schon. Also die meisten, die auf den Zug aufspringen, wie ich das dann auch immer merke, wenn wir dann wirklich eher die Old Economy auch als Kunden haben bei uns, die, sobald die einmal Feuer gefangen haben, sobald die das Thema einmal so ein Stück weit durchdrungen haben, haben die richtig Spaß daran, die blühen richtig auf. Und die sehen dann irgendwann das Spektrum der Möglichkeiten und dann muss man die ja manchmal richtig bremsen. Ne? Ach, dann könnte man ja auch das noch machen und das könnte man noch machen und das... Ruhig, ne? Jetzt lass mal kurz durchpriorisieren. Jetzt fangen wir erstmal bei A an und dann kommen wir zu Z.
So, aber das zeigt im Grunde, wie willig die Menschen auch zur Kreativität sind. Also, was wir gesellschaftlich an Potenzial im Grunde eindämmen durch Gleichförmigkeit, durch Standardisierung, ja. Auch der Tagesabläufe. Ja. Ich meine, alle Menschen gehen morgens aus dem Haus und abends kommen sie zurück. So, was für eine Gleichförmigkeit?
Warum, da denke ich immer an Stromberg, so mit dem Fahrstuhl. Und wenn das dann so losgeht, ist ja auch so symptomatisch. Und ich kenne das auch noch zu meiner Lehrzeit, war das auch ähnlich. Und da hatte man dann immer genau seine Mittagszeit. Und so, und weiß nicht, als ich danach nochmal studiert habe, habe ich auch gemerkt, ich habe einen ganz anderen Rhythmus. Ich war zu anderen Zeiten produktiver und im Studium konnte ich mir das alles so zurechtbasteln. Das geht natürlich im normalen Job nicht immer so, aber ich glaube auch, dass da sich natürlich viel verändert. Und man holt einfach viel mehr raus, auch aus der Produktivität. Aber das ist auch nochmal so ein Thema, was mich auch nochmal interessieren würde, wo du nämlich drauf kommst. Oder allgemein, ich denke immer, Lust hat man immer, wenn man auch Sachen machen kann, die einem Spaß bringen. Und gefährlich wird es eigentlich immer, wenn man Dinge machen muss, die einem halt keinen Spaß bringen. Oder wo man meistens bringt es einem keinen Spaß, wenn man Sachen muss, die man nicht gut kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel früher getriezt wurde, Mensch, Kind, du machst jetzt eine Banklehre. Man ist vielleicht alles andere als ein Banker. So, und dann mache ich die Banklehre und Mensch, jetzt baust du noch ein BWL-Studium drauf auf und dann machst du das und dann kommst du wieder zurück und bist dann Abteilungsleiter. Und
Finanzamt.
Und jetzt denkst du, ich
liebe kann Finanzamt, nicht Leute, das ist nichts gegen euch.
Wie gesagt, das heißt nicht, dass das schlecht sein muss, sondern es gibt vielleicht viele, die da auch aufblühen, genau wie in anderen Bereichen. Aber ich glaube einfach, und dann ist es schwer, vielleicht noch was ganz anderes zu machen oder auch der Mut gar nicht da, manchmal auch finanzielle Verpflichtungen. Und da fand ich es auch nochmal interessant, irgendwie auch zu gucken. Ich war jetzt in der Schweiz, bedingungsloses Grundeinkommen, das hatten wir vorhin ja auch nochmal so gesagt. Da gab es ja auch mal so die Idee, dass man gesagt hatte, wenn jetzt jeder bedingungsloses Grundeinkommen hat und dann das machen kann, wo er vielleicht seine Stärken hat oder das, was man vielleicht aus der Gesellschaft rausholen kann. Ich weiß gar nicht, wie das HWWI sich dazu...
Ich stehe dem Konzept durchaus positiv gegenüber, weil ich natürlich die Chance sehe, dass man abgesichert ist, dass man auch nicht das Gefühl haben muss, man sei stigmatisiert, weil man irgendwie zum Arbeitsamt oder Sozialamt rennt, um irgendwie was abzuholen, ja. Was man gnädigerweise bekommt, sondern es ist natürlich von der Kultur, von der Mentalität auch was völlig anderes zu sagen, wir geben als Gesellschaft jedem Einzelnen die Chance, irgendwie seine Grundbedürfnisse abzudecken. Das ist ein Menschenrecht, was wir garantieren als Gesellschaft. Das ist sozusagen eine Umkehr der Beweislast, nicht? Also man gibt jedem Menschen die Chance, wirklich sozusagen auf dieser Grundlage das aus sich zu machen, aus seinen Fähigkeiten, was man machen möchte. Das ist ein, finde ich, sehr menschenfreundliches, sehr humanitäres Konzept. Ich glaube aber nicht, dass das Konzept des Grundeinkommens reichen wird, um den Strukturwandel, der durch Digitalisierung kommen wird, sozialpolitisch auszugleichen. Das wird nicht reichen, sondern wir werden übergangsweise mindestens viel mehr Arbeitsplätze verlieren. Wir werden nicht mehr so viel Arztpraxen brauchen. Wir werden nicht mehr so viel Bankfilialen brauchen. Alles das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wahrscheinlich geht es mal viel schneller, doch die Arbeitswelt so dramatisch verändern, dass der Sozialstaat sicherlich neue Antworten finden muss. Und ich finde, die Politik, wenn sie denn Digitalisierung überhaupt verstanden hat, zögert noch ein bisschen darin, die sozialpolitisch sozusagen die Konsequenzen daraus zu ziehen und das zu kommunizieren. Weil das natürlich genauso wie die Technologie eigentlich eine Revolution für die Gesellschaft ist.
Auf jeden Fall. Wir hatten in vergangenen Folgen den Alex Elgar Mahl und den Johannes Jakubait hier, beides Ärzte, die in neuen Technologien und neuen Herangehensweisen arbeiten. Und da kamen wir halt auch zu dem Punkt, dass eigentlich brauchen wir komplett neue Rollen als Arzt. Also es braucht einfach diese Schnittstelle zwischen Digital und Daten und Massendatenauswertung, was zum Beispiel in Watson, was wir auch schon ganz oft gehabt haben, leistet, diese interpretiert und letztendlich auch an den Hausarzt weitergibt, also als Schnittstelle einfach, um diese massenweisen Studien, die es ja gibt, die Veröffentlichung einfach mal da einen Schuh draus zu machen. Ne? Klar, da braucht man halt, muss man als Arzt muss Verständnis für den Arztberuf haben und man muss mit Daten umgehen können. Und diese Dualität, das wird immer mehr kommen.
Ja, klar.
Genauso war ich mal bei einer großen Beratung, eine von den Big Four. Die haben so eine Art Enterprise, hoch hermetisch abgeriegeltes Büro in ihren Headquarters gehabt. Da kam auch nur ganz wenig rein, aber das war das Büro der Zukunft. Alle möglichen neuen Technologien waren da. Aber es ist eigentlich genutzt als Basis, einfach um so wichtigen Kunden ranzuholen und die zu inspirieren, was man damit Neues machen kann. Die selber hatten keine Lösung auf dem Silbertablett, sondern nach dem Motto, oh, die Kunden müssen schon irgendwie zeigen, was grundsätzlich geht, aber vielleicht fällt denen ja was ein. Weil das ganze Thema so komplex ist und das dediziert auf ein Kundenbedürfnis abzustimmen, ist ganz, ganz schwierig. Ne? Aber das ist halt das, wo immer mehr diese Interpretationsleistung, die Kreativität des Menschen gefragt
ist. Wie viel davon ist nach eurer Einschätzung auch ein bisschen Hype? Also jede Bewegung beginnt ja irgendwann auch seine eigenen Insignien auszuprägen, sein eigenes Milieu zu bilden, was dann auch schon wieder abschließend oder ausschließend gegenüber Dritten ist, weil es eben damit anfängt, irgendwie auch bestimmte Eigenarten auszuprägen. Wie viel Show ist mit anderen Worten irgendwie dabei und was ist wirklich Methode, die sich hält? Habt ihr da eine Einschätzung?
Du meinst von den neuen Technologien jetzt
gerade? Ja, auch von der Startup-Szene vielleicht. Wenn man sich das anschaut, gibt ja verschiedene Formate und so, wie man sich darin bewegt, wie man sich verhält und so weiter. Man hat fast das Gefühl, es ist so eine kollektivistische Bewegung, so, zu der man entweder dazugehört oder nicht. Aber gibt es viele Facetten dazwischen oder taugt das nicht als generelles Modell für die Gesellschaft? Das frage ich mich.
Man startet selber.
Ja,
also dieses ganze Mindset.
Ja, genau. Ob das jetzt
irgendwie auch
ein bisschen Show ist, ob
das
ein bisschen eine Mode ist, eine Subkultur ist, von der wir in 10 Jahren sagen, die sei wichtig gewesen für die Transformation der Gesellschaft, aber dass es sich auch wieder verläuft. Oder ist das wirklich das Modell der zukünftigen Gesellschaft?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, dass es vielleicht auch ein Stück weit Orientierung auch gibt. Und ich denke auch vielleicht, dass es vielleicht auch so ein Zeitgeist ist, weil doch viele junge Leute auch weniger Orientierung haben als in der Vergangenheit. Und es ist, man kann dann dort eintauchen und hat wieder so eine gewisse Orientierung und sagt, Mensch, hier sind so viele, die können alle nicht so falsch sein, hier orientiere ich mich. Und das ist der richtige Weg. Weil ich glaube schon, also im Vergleich zu dem, wie wir vielleicht aufgewachsen sind, dass da doch viel Orientierung weggefallen ist jetzt für junge Leute.
Also ein bisschen ist es natürlich, klar, das ist ein Zeitgeistthema. Das ist auch eine Art Subkultur, die auch zelebriert wird, insbesondere an den großen Startup-Hubs, wenn du an Berlin, an Tel Aviv, an Silicon Valley und so weiter und so fort denkst. Wo dann halt so ein Hamburger Understatement und so weiter vielleicht nicht so hundertprozentig reinpassen, aber genauso wird das hier auch von vielen zelebriert. Ne? Das hat dann auch ein bisschen immer was von Hipster-Kult. Mhm. Und bei einem mehr, bei einem weniger. Aber am Ende des Tages ist es ja immer so, dass unser Mittelstand, der deutsche Mittelstand, war schon immer sehr innovativ. Und wenn man mal die Innovation ingenieursseitig, wie auch immer, aus verschiedensten Aspekten betrachtet, die aus dem deutschen Mittelstand kommen, da gibt es, glaube ich, auch ein paar Studien, die Deutschland doch relativ weit an der Weltspitze sehen. Mhm. Das ist ja nicht ohne Grund so, dass Made in Germany immer noch ein Qualitätssiegel hat.
Und das ist ein gutes Thema für den zweiten Teil.
Genau, jetzt schwenken wir mal rüber in den zweiten Teil und verabschieden uns. Bis gleich.